Dann ist er aufbrausend worden und hat dann eben auch von Drohungen aussprechen, indem er gesagt hat, wenn sie ihre Uniform ausziehen, dann sind sie draussen auch nur ein normaler Mensch. Ich kenne Leute. Ich kenne Leute.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Im heutigen Fall steht ein Schwindler im Zentrum. Ein kleiner Fisch will den ganzen Teich, das ist der Titel von deinem Artikel, Daniel Fulhaber. Wer ist denn der kleine Fisch?
Das ist ein portugiesischer Staatsbürger, der ist mit 16 Jahren in die Schweiz gekommen. Er hat dort 3 Jahre lang die Realschule besucht und dann verschiedene Gelegenheitsjobs auf dem Bau gemacht. Mhm. Er ist aber relativ gut integriert seit Staatsanwaltschaft. Sie hat einen funktionierenden Freundeskreis. Seine Mutter wohnt hier und ein Bruder wohnt hier. Mhm. Und er hat dann aber neben diesen Gelegenheitsjobs, eine gewisse Zweitkarriere aufgebaut, als Kleinkrimineller kann man sagen, und ist dann eben auch, und das steht heute, glaube ich, im Fokus, in Konflikt gekommen mit dem Gesetz. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ist er 21 Jahre alt gewesen, seither sind auch noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen und heute ist schon knapp 30.
Mhm. Das heisst, 5 Jahre nachdem er angekommen ist, hat er Schwierigkeiten mit dem Gesetz bekommen.
Er hat schon vorher Schwierigkeiten bekommen mit dem Gesetz, das steht aber jetzt hier nicht im Fokus. Das gibt aber eine gewisse Vorgeschichte zu den Fällen, die heute im Fokus stehen. Die sind aber in anderen Fällen behandelt worden.
Mhm. Aber was hat er denn jetzt ganz genau gemacht?
Er hat eine gewisse Affinität dazu entwickelt, Geschichten zu erzählen. Das kann man vielleicht so dem ganzen Fall voranstellen. Mhm. Er hat insbesondere eine Geschichte erzählt. Er hat seine Freunde, Bekannte von sich auch, in eine gewisse Masche vermittelt. Mhm. Und diese Masche hat dann eben dazu geführt, dass er in einen Konflikt kam mit dem Gesetz.
Und wie genau sieht die Masche aus?
Die Masche sieht folgendermaßen aus. Er hat etwas erfunden. Er hat erfunden, dass er jemanden kennt, der bei der Swisscom arbeitet, der Insider. Mhm. Und er hat dann die Leute dazu gebracht, für ihn Verträge abzuschließen bei der Swisscom. Die ganzen Fälle, die spielen im Umfeld von Luzern, kann man sagen. Die Leute sind also für ihn in verschiedene Swisscom-Shops reingegangen, in verschiedene Einkaufszentren, in Emmen, eins in Kriens. Die sind dort reingegangen und die haben Handyverträge abgeschlossen, unter ihrem eigenen Namen. Das heisst, sie haben sich quasi selber, das kommt dann später auch noch zum Tragen, schuldig gemacht mit dem. Aber sie haben dort Verträge abgeschlossen, haben gesagt, ich möchte einen Handyvertrag mit einem Handy dazu. Das gibt ja so die koppelten Verträge, wo man dann mit gewissen Ratenzahlungen das kann abstottern kann. Es ist dort um iPhones gegangen im Wert von zwischen 700 und 1000 Franken. Sie sind also mit diesen Verträgen und diesen iPhones aus diesen Shops rausgegangen, im Glauben, und das ist eben die Masche, dass der Insider bei der Swisscom, wo der Antonio Pereira, so nennen wir ihn im Artikel, das ist nicht sein richtiger Name, dass der über seinen Mittelsmann die Verträge wieder auflösen kann. Und übrig würde nur noch bleiben, die Handys, die im Besitz sind von diesen Leuten. Die Handys, das ist der Deal gewesen, würden in Besitz gehen von Antonio Pereira. Er verkauft sie, gibt einen gewissen Anteil ihnen zurück und das war die Masche gewesen.
Aber der Herr Pereira fliegt auf.
Genau, weil Überraschung, er kennt gar niemand bei der Swisscom. Die ganze Geschichte mit dem Inside-Job, das ist wirklich einfach eine Geschichte gewesen. Das wissen aber seine Komplett ihnen nicht. Das wissen sie, die haben das also noch nicht gewusst. Aber was ihnen aufgefallen ist, nach einem Monat logischerweise, aha, da kommt eine Rechnung von der Swisscom ins Haus. Und die Rechnung ist natürlich einfach die Rechnung zur ersten Ratenzahlung von diesen Verträgen. Und spätestens dann sind sie stutzig geworden, weil ihnen ist versprochen worden, dass der Insider innerhalb von 48 Stunden die Verträge auflösen kann. Ihnen ist auch versprochen worden, dass sie 200 Franken Anteil bekommen von dem Geld, das er wiederum bekommt, wenn er die Handys verkauft. Das Geld haben sie auch nie gesehen. Mhm. Und sie haben sich dann bei ihm gemeldet und gesagt, hey, erstens, wo ist unser Geld? Und zweitens, wieso müssen wir einen Vertrag begleichen? Und mindestens ein von diesen Betroffenen, es sind ungefähr 5 bis 6, die mit ihm die Geschäfte quasi abgewickelt haben, der ist dann relativ schnell so stutzig geworden, dass er gefunden hat, hey, das ist Betrug, ich gehe zur Polizei. Mhm.
Und dann kommt er vor Gericht.
Dann kommt er vor Gericht, er wird mehrfach verhört von der Kriminalpolizei und landet dann im August 2022 zum ersten Mal vor Gericht. Dort ist er dann auch angeklagt wegen verschiedenen Sachen, aber eben, und das ist jetzt eben die Sache mit den Handys, wegen mehrfachem Betrug in Mittäterschaft.
Mhm. Und wie reagiert er jetzt auf das Urteil?
Wie er genau reagiert, kann ich leider nicht sagen. Ich bin nämlich im August 2022 nicht vor Ort gewesen, aber aus der Prozessgeschichte geht hervor, dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Also er hat offensichtlich das Gefühl, er könnte sich verteidigen und wird zu Unrecht angeklagt für verschiedene von diesen Delikten, die ihm zur Laste gelegt werden. Und zwar geht das auch darum, da kann man das darum sagen, weil er Berufung eingelegt hat, er und sein Anwalt. Und das hat dann dazu geführt, dass eben der ganze Fall nochmal ein zweites Mal, denn diesmal vor Kantonsgericht verhandelt worden ist.
Mhm. Aber was steht überhaupt für ihn auf dem Spiel?
Es steht einiges auf dem Spiel. Also einerseits soll er ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft fordert eine teilbedingte Haftstrafe von 14 Monaten. 7 Monate davon soll er tatsächlich in den Knast. Also er muss im Gefängnis die Strafe absitzen. Die anderen 7 Monate soll er auf Probezeit von 4 Jahren in Freiheit verbringen. Aber ich glaube, was noch viel schwieriger oder was noch sehr viel schwerwiegender ist für ihn, das ist ein Landesverweis von 7 Jahren, der ihm droht.
Mhm. Also das ist eine ganz dunkle Wolke, die sich da zusammenzieht über seinem Kopf. Katharina Siegrist vom juristischen Beratungsteam vom Beobachter, wenn man jetzt das gehört, also man hat das Gefühl, es ist nicht so ein gravierendes Verbrechen, das er da gemacht hat. Das ist trotzdem eine recht drakonische Strafe.
Ja, kann man schon ein bisschen sagen, vor allem, dass er ins Gefängnis muss. Also üblicherweise werden so relativ kurze Strafen bedingt ausgesprochen. Ja, man schaut halt immer die Vorgeschichte an, oder? Es ist halt subjektiv oder individuell, tut man das festlegen. Und da hat das Gericht einfach gesagt, dass ich da ein bisschen aus dem Urteil zitiere, eben, dass er systematisch und intensiv delinquiert hat, dass er zielstrebig und planmässig vorgegangen ist. Also man attestiert ihm also eine grosse kriminelle Energie und glaubt auch, dass er könnte rückfällig werden und darum die relativ, ja doch, harte Strafe, die er da bekommen hat.
Mhm. Jetzt, da gibt es Leute, die Verträge abgeschlossen haben, im Namen von Antonio Pereira, wenn man so will, oder auf seine Idee hin. Machen die Leute sich dann zu Mitkomplizen?
Sie machen sich zu Mitkomplizen in dem Sinn, dass sie nie vorhaben, die Verträge zu erfüllen, die sie unterzeichnen. Sie sind aber nicht Hauptbeschuldigte. Das lastet die Staatsanwaltschaft ganz klar an Antonio Pereira an. Er ist nämlich der Einzige, der von all den verschiedenen Fällen weiss, wo die ganze Masche erfunden hat und auch in dem Sinn den ganzen Betrug orchestriert hat.
Und gleichzeitig sind es ja auch Leute, die irgendwie gar nicht profitieren würden davon und trotzdem die Staatsanwaltschaft findet, die sind auch Komplizen. Katharina, wer erklärt sich so etwas?
Ja, profitieren ja schon, wie der Daniel gesagt hat, hat Antonio Pereira ihnen ja versprochen, einen Teil von der Erlös von der Verkäufe. Und ja, ich weiß nicht, sicher eine kleinere Strafe bekommen, weil sie ein bisschen kleinere Fische sind, aber die haben ja genau gewusst, auf was dass sie sich einlassen.
Ist es zur Berufung gekommen dann?
Genau, es ist zur Berufung gekommen. Der Berufungsprozess, der hat dann im Juni von diesem Jahr stattgefunden. Es war so, dass ich dort schon empfangen worden bin von einer Gerichtsmitarbeiterin mit hochgezogenen Augenbrauen. Sie hat gesagt, sie weiss nicht, ob der Prozess heute stattfinden kann, weil der hat eigentlich schon zweimal stattfinden vor meinem Prozess. Und in beiden Fällen ist der Beschuldigte nicht auftaucht. Mhm. Deswegen ist ein bisschen im Raum gestanden, soll jetzt der Prozess oder kann der heute beim dritten Termin überhaupt stattfinden. Und das ist dann tatsächlich auch Thema am Anfang von diesem Prozess.
Mhm. Aber dort hat er dann stattgefunden, der ist auch gekommen.
Er hat stattgefunden, allerdings ohne den Beschuldigten. Es war so, dass der Verteidiger am Anfang geltend gemacht hat oder gesagt hat, sein Beschuldigter, der sei in Portugal, seiner Mutter geht sehr schlecht, er muss die sehr kranke Mutter pflegen und wegen dem würde er nochmal fragen oder dafür plädieren, dass man den Prozess nochmal verschieben kann. Der Staatsanwalt hat dann gesagt, wenn dem Beschuldigten der Prozess so sehr am Herzen würde liegen, dann hat er es irgendwie möglich gemacht, in die Schweiz zu kommen. Für die anderthalb Tage hat er vorgerechnet, wo er das braucht. Mit dem Flugzeug auf Zürich, dann zu diesem Prozess und dann kam er relativ schnell wieder heim. Dann war er aber da, er hat irgendeine Vertretung gefunden, um seine Mutter zu pflegen, das hat er nicht gemacht. Und darum sagt er, jetzt sind wir schon zum dritten Mal alle da, das ist auch für uns mühsam, jetzt machen wir auf den Prozess. Und das Gericht hat sich dann kurz beraten und man hat dann beschlossen, den Prozess ohne den Angeschuldigten zu führen.
Mhm. Was ist denn dabei rausgekommen?
Dass der Beschuldigte, der Antonio Pereira, verurteilt worden ist, schlussendlich. Es ist im grosso modo eigentlich nochmal um die gleichen Delikte gegangen, wie schon im ersten Prozess. Die Strophe ist ein bisschen reduziert worden.
Mhm. Hast denn du einmal überhaupt gesprochen mit ihm, mit dem Antonio Pereira?
Das ist leider nicht möglich gewesen, nein. Ich habe dann per Mail Kontakt gehabt mit seinem Anwalt, aber mit ihm persönlich konnte ich nicht reden.
Mhm. Jetzt kommt offenbar noch etwas anderes dazu. Er ist bei einer Einvernahme recht ausfällig geworden, offenbar.
Genau, das passt ein bisschen in das Muster mit den Geschichten, die er erzählt. Also die Staatsanwaltschaft, die hat in ihrer Anklageschrift das relativ ausführlich skizziert, dass er also versucht hat, eine Drohkulisse aufzubauen. Also Viele Geschichten, die er erzählt hat, haben ein bisschen darauf abzielt, dass er sich versucht hat, selber zu überhöhen, sich als jemand darzustellen, der er nicht ist. Und die Figur, die er dort gezeichnet hat, die erinnert ein bisschen, das haben wir auch im Text so apostrophiert, als so eine Al Capone-Figur, als irgendeine Art grössere Gangster-Boss, kann man so sagen. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er einen Bodyguard beschäftigt hat zwischenzeitlich, dass er Beteiligungen hat an verschiedenen Bordellen in Portugal. Und an einer Stelle in dieser Einvernahme durch die Kriminalpolizei hat dann eben ein Beamter gefragt, wer denn eigentlich seine Komplizen gewesen in dieser ganzen Geschichte. Und dann ist er aufbrausend worden, hat reagiert, hässig reagiert, hat gesagt, warum fragen Sie mich das? Was soll das? Was unterstellen Sie mir da? Und hat dann eben auch von Drohungen aussprechen, indem er gesagt hat, wenn Sie Ihre Uniform ausziehen, dann sind Sie draussen auch nur ein normaler Mensch. Ich kenne Leute. Ich kenne Leute. Und dann hat der Polizist zurückgefragt, was meinen Sie mit dem? Wenn Sie mir drohen, hat er gesagt so, nein, aber Sie müssen einfach aufpassen, wenn Sie die Uniform abziehen. Und auf das aber hat dann der Beamte, der zweite Beamte dazugeholt. Das ist dann später Antonio Pereira eben als Gewalt und Drohung gegen Behörde und Beamte nochmal zusätzlich in die Anklageschrift eingeschrieben worden.
Wow, da kommt einiges zusammen. Wie sind jetzt denn die, in Anführungs- und Schlusszeichen, betrogenen Schrägstrich mit Komplizen? Wie ist es denn gegangen?
Ja, die sind besser weggekommen als er. Die sind am Schluss einfach per Strafbefehl verurteilt worden zu Geldstrafe. Hm. Aber wie gesagt, Hauptschuld ist am Schluss an ihm hängen geblieben und für das ist er auch verurteilt worden.
Der Antonio Pereira, das ist nicht das einzige Delikt gewesen, das mit den Handys.
Genau, das ist nicht sein einziges Delikt gewesen. Es kommen noch andere Sachen dazu. Die sind dann erst im Verlauf von dieser Einvernahme durch die Polizei auftaucht. Und zwar ist in diesem Kontext auch sein Handy ausgelesen worden. Und dort hat man verdächtige Spuren gefunden von anderen Delikten, namentlich von Velodiebstählen, die im Umland von Luzern gemeldet worden sind. Das ist dann so, auch dort hat er sich versucht zu wehren, gesagt, hat mit all dem nichts zu tun, aber die Staatsanwaltschaft, die hat relativ starke, sie sagt, Indizienkette festgestellt, die darauf hinweist, dass er verantwortlich ist für das. Also, man hat einerseits eben Meldungen gehabt von gestohlenen Velos. Man hat dann gemerkt, dass sein Handy sich immer zum Tatzeitpunkt in Mobilfunkantennen in der Nähe vom Tatort eingeloggt hat. Er hat auf dem Browserverlauf aus seinem Handy Suchanfragen gehabt, wo er nach genau denen Velos gesucht hat, die geklaut worden sind. Die Staatsanwaltschaft sagt, das legt nach, dass er versucht hat, den Preis oder quasi den Wert von diesen Velos zu ermitteln. Er hat aber auch, und dort ist dann schon relativ schwierig geworden, das irgendwie abzulehnen, dass er mit dem etwas zu tun hat. Man hat Fotos gefunden auf seinem Handy von diesen Velos. Auf einem Foto ist er sogar selber sichtbar gewesen, wie er eins von denen als gestohlen gemeldeten Velos auf der Schulter trägt. Er ist also am Schluss auch dort dann angeklagt worden wegen Diebstahl und wegen Landfriedensbruch, weil er die Velos zum Teil aus Tiefgaragen von Hauseigentümern entwendet hat.
Mhm. Mehrere Anklagen, auch da ist er schon verurteilt.
Er ist für das Delikt verurteilt worden, für den Veloklau und eben auch für den Landfriedensbruch. Er ist schlussendlich auch verurteilt worden für Gewalt und Drohung gegen Behörde und Beamte. Das haben wir schon gehört. Das war eben die Drohung, die er in der Einvernahme ausgesprochen hat. Er ist wegen Betrug und Mithilfe zu mehrfachem Betrug verurteilt worden. Das ist also am Schluss ein relativ umfassendes Päckchen, das da geschnürt worden ist.
Ein kleiner Delinquent, der gerne ein grosser Gauner sein in der Art von Al Capone, hat man so ein bisschen den Eindruck, also ein richtig grosser Gangster. Wie ist es jetzt weitergegangen mit Antonio Pereira? Ist er noch in der Schweiz? Darf er noch in der Schweiz bleiben oder wie sieht es aus?
Also er hat jetzt noch ein paar wenige Tage zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, auch dort nochmal ein zweites Mal. Das heisst, die ganze Sache wird ans Bundesgericht weitergehen. Ich weiss von seinem Anwalt, dass dort keine Zusammenarbeit mehr besteht. Das heisst nicht, dass er sich möglicherweise nicht einen neuen Anwalt genommen hat. Kann sein, dass er nochmal Einspruch erhebt. Das bleibt abzuwarten. Aber was passiert und was ehrlich gesagt auch relativ naheliegend wäre, will die zweite Instanz das Urteil von der ersten Instanz quasi eins zu eins übernommen hat. Das heisst, ich sage es mal so, die Chancen sind relativ gering. Wenn das Urteil eintritt, würde das bedeuten, dass Antonio Pereira, wenn er in der Schweiz wieder da ist, müsste eine Gefängnisstrafe antreten von mindestens 6 Monaten und dass er nach diesen 6 Monaten die Schweiz für 7 Jahre verlassen.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 30. August 2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns an podcast@beobachter.ch.